Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Eine Woche sind sie alt, die Anschläge von Paris. Eine Woche, in der nicht nur für die Sicherheitsbehörden Ausnahmezustand herrschte, sondern auch für uns Medien. Wir berichten, schauen hin, bilden ab, ordnen ein, machen unseren Job und, so muss man das leider sagen, erfüllen dabei auch die Erwartungen der Terroristen.
Denn ein Anschlag ohne die darauffolgenden Schlagzeilen wäre für die Terroristen eine ziemliche Niederlage. Aber wo sind die Grenzen der Berichterstattung? Wann wird die Berichterstattung zur medialen Bühne für Terroristen? Das wollen wir in dieser Sendung besprechen. Herzlich willkommen bei Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur. Heute mit Katja Bigalke.
Und mit Martin Böttcher. Außerdem schauen wir uns an, wie wichtig das Internet für die Radikalisierung potenzieller Terroristen ist und wie sie funktionieren, die digitalen Köderversuche der Terrororganisation IS.
Krieg bleibt immer gleich. Das ist eine der Weisheiten der postapokalyptischen Spielereihe Fallout. Das jetzt erschienene Fallout 4 führt den Spieler in eine völlig zerstörte Welt 200 Jahre nach einem Atomkrieg. Unser Games-Experte hat sich das angeschaut.
Musik haben wir natürlich auch. Sie kommt wie immer aus dem Netz, ist frei verfügbar und hat heute mollig-warmen Grundcharakter. Hier zum Beispiel Linda Menda-Lacey mit Sometimes.
Looking at this mess of scattered papers on the floor that came from empty interactions with people once before. We close our eyes to all the pretty little faces we once knew. It's what we do. Sometimes it's what we do. Sometimes I wish that I could let you know precisely what I mean to fill the miles of silence in the inches between us. But words can be hollow, 'cause everybody knows it's how it goes. Feel that the universe is made of a giant hamster wheel, and everybody's running just because they can, but they don't really understand. And I've been running too, 'cause there's nothing else to do, but only sometimes. Only sometimes. And we're dying in the rain, and some are dying faster, but we're dying all the same. And it often really blows to just sit and decompose, but only sometimes. Sometimes it's actually kind of cozy, and we should all take a little advice from a posy, 'cause all they do is posy in the sunshine and they posy in the rain, and no matter what is said, well, they posy all the same, and they never stop to question the position of their time. No, posies don't ask why. Now, after far too much tequila, I was talking with a friend. He said, I'm tired of lying and I'm tired of pretending. And does love really make it worth it in the end? And I said, sometimes. Only sometimes.
Breitband Topic.
zugespitzt und in seiner typischen Art brachte es die Satire-Seite der Postillon nach den Anschlägen von Paris auf den Punkt. IS bedankt sich bei Medien für Hilfe bei Verbreitung von Angst und Schrecken, lautete die Schlagzeile.
Ein bitterer Witz, der das Dilemma aber ziemlich genau trifft. Terroristen brauchen die Medien, um ihre Botschaft zu verbreiten, um Nachwuchs zu rekrutieren, um Angst und Schrecken zu verbreiten und planen ihre Anschläge dementsprechend medienwirksam. Was aber bedeutet das für Journalisten, die über den Terror berichten?
Wir haben darüber mit dem Zeitjournalisten Yassin Mushabash gesprochen, ob man als Medienmacher diese PR-Falle der Terroristen vermeiden kann und darüber, wie man mit der Zwickmühle, die die Terrorberichterstattung dann mit sich bringt, begegnet. Was er dazu gesagt hat, das hören wir gleich. Vorher fasst aber Mike Herbstreuth die Berichterstattung der vergangenen Tage nach den Pariser Anschlägen zusammen. Nicht immer ein Ruhmesblatt für die deutschen Medien.
Weltkrieg, titelte die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Auch das Handelsblatt schrieb am Montag nach den Attentaten von Paris vom Dritten Weltkrieg. Und die Wiener Zeitung titelte Europas 9-11. Ein Anschlag ohne die darauffolgende Presse ist wenig wert. Und die Presse spielt gerne mit, glaubt der Schweizer Bruno Frey. In seinem Buch Dealing with Terrorism schrieb er 2004, sehr überspitzt, dass Terroristen und Journalisten
ein rationales Interesse an einem spektakulären terroristischen Anschlag teilen.
Denn beide Seiten seien an Nachrichten interessiert. Passend dazu häufen sich in den letzten Tagen die hysterischen Falschmeldungen. Der angebliche Abbruch des Konzerts der Söhne Mannheims am Dienstagabend in Hannover, verbreitet von Bild, Reuters und AP. Der angebliche Fund eines Rettungswagens voller Sprengstoff in der Nähe des Hannoveraner Stadions, verbreitet von Hamburger Morgenpost, Stern.de und Focus Online. Der angebliche Terroralarm in München, verbreitet von Focus Online, FAZ und Bild. Falschmeldungen, die Angst und Terror schüren und damit dem IS in die Karten spielen. Die Bild-Zeitung macht auf ihrer Internetseite schon seit Tagen mit Terrormeldungen auf.
Wie ernst ist die terroristische Bedrohung durch Chemiewaffen?
Wird da zum Beispiel getitelt. Oder auch skeptisch gefragt.
Wirklich kein Bombenfund in Hannover?
Die Propaganda der Tat läuft auf Hochtouren.
Terroristen, um es nochmal zu sagen, planen also die Reaktion der Medien in ihre Anschläge mit ein. Was aber heißt das für Journalisten, die über den Terror berichten? Sollten sie ihre Berichterstattung auf ein Minimum reduzieren oder gar komplett einstellen? Natürlich nicht. Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf Informationen.
Aber gibt es vielleicht andere Wege, um der Propaganda der Tat zu entgehen? Andere Wege, um eben nicht in die PR-Falle der Terroristen zu tappen? Fragen, die wir vor der Sendung mit dem Zeitjournalisten Yassin Mushabash besprochen haben. Als erstes wollten wir von ihm wissen, waren die aktuellen Anschläge in Paris für den IS ein Medienerfolg?
Sie waren für den IS ein Erfolg auf allen möglichen denkbaren Ebenen und ganz sicher auch in den sozialen Netzwerken. Ein Ziel, das der IS mit solchen Anschlägen verfolgt, besteht darin, neue Anhänger zu finden. Und dafür muss er solche Akte nicht nur ausführen, sondern auch die Bilder ausschlachten, die dort entstehen. Er muss sich Medienaufmerksamkeit sichern, denn Aufmerksamkeit ist der Sauerstoff des Terrorismus. Und natürlich ist das immer mitgedacht bei solchen Anschlägen. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, wie sehr solche Organisationen das mitdenken. Nach den Anschlägen, die Al-Qaida 2005 in London begangen hat, gab es innerhalb Al-Qaidas eine Diskussion darüber, dass das dumm gewesen sei, Untergrundbahnen anzugreifen, weil es davon keine Bilder gäbe. Also diese Bilder werden immer mitgedacht und dann natürlich manchmal jahrelang in Terrorvideos immer wieder in neuer Zusammenstellung weiterverbreitet.
Wie muss man denn dann diese Berichterstattung einordnen, seit dem vergangenen Wochenende zum Beispiel? Trägt die dann dazu bei, eben dem IS eigentlich noch viel mehr Popularität zu bereiten als ohne?
Ja, und das ist ein Dilemma. Und es gibt aber, glaube ich, einen Ausweg. Natürlich nutzt das dem IS, wenn wir berichten. Und trotzdem müssen wir ja berichten und unsere Berichtspflicht und das Interesse der Öffentlichkeit überwiegt ganz einfach. Das heißt, anders gesagt, mir als Journalist muss es egal sein, dass meine Berichterstattung dem IS möglicherweise auf irgendeiner Ebene gefällt oder zusagt oder ihm nutzt. Denn mein eigentlicher Auftrag als Journalist ist viel, viel wichtiger, nämlich in einer freien Gesellschaft frei zu berichten, damit freie Bürger Europas sich eine Meinung bilden können. Das ist ihr gutes Recht und das zu ermöglichen, ist meine Aufgabe.
Das heißt, dieses Argument, dass Journalisten eventuell zu Sprachrohren der Terroristen werden, das lassen Sie nicht gelten?
Ich lasse das nicht in seiner Totalität gelten. Ich glaube schon, dass es Grenzfälle gibt, in denen Journalisten, wenn sie schlecht arbeiten, wenn sie schlampig arbeiten, vor allem wenn sie nicht reflektiert sind, unwillentlich sich zum Sprachrohr machen lassen. Aber generell sind wir als Journalisten nicht Helfershelfer von Terroristen. Aber es gibt eben diese Grenzfälle. Es gibt Situationen, in denen man sich sehr genau überlegen muss, ist das wirklich berichtenswert? Ist das wirklich die richtige Art, über das zu berichten, was mir hier vorgelegt wird? Komme ich den Terroristen vielleicht zu weit entgegen, wenn ich in aller Detailliertheit wiedergebe, was die mir quasi auf den Schreibtisch beamen?
Können wir uns das mal konkret angucken? Sie sprechen von Grenzfällen, Sie sprechen von schlampiger Arbeit. Dazwischen gibt es so eine ganze Menge Grautöne. Sie haben jetzt schon einen Punkt angesprochen, nämlich, dass wir sozusagen Bilder übernehmen, die der IS selber produziert. Also auf welche Quellen berufen wir uns da?
Ja, das ist in der Tat ein großes Problem. Nehmen wir als Beispiel die antike Stadt Palmyra, Weltkulturerbe, eine unglaublich wichtige Forschungsstätte, Ausgrabungsstätte in Syrien. Der Islamische Staat hat die Stadt eingenommen und hat angefangen mit der Zerstörung dieser antiken, tausende Jahre alten Tempel. Und der einzige Grund, aus dem wir das wissen, ist, dass er uns das mitgeteilt hat und uns mit den entsprechenden Belegbildern und Videos versorgt hat. Auch das ein Grenzfall. Für den IS ist das Propaganda. Es gehört zu seinem Programm, alles, was vor- und nicht-islamisch ist, in seiner Interpretation auszumerzen. Diese Bilder sollen uns auch schmerzen im Westen. Und zugleich wird damit ja eine Nachricht transportiert, nämlich, dass das überhaupt geschehen ist. Und deshalb ist es auch nicht verwerflich, das zu berichten. Aber man muss reflektieren, dass man hier es mit Propaganda zu tun hat. Und ich empfehle, ich rate dazu, dass Journalisten, wenn sie sich mit solchen Gegenständen beschäftigen, immer deutlich machen, dass wir es hier dass wir quasi Propaganda auf News, auf Nachrichten hin durchkämmen. Dass das gerade das ist, was wir machen.
Wenn man sich mal auf so ein Gedankeneierspiel einlässt, was, glaube ich, Regierungen ganz gerne hätten oder zum Beispiel auch Sicherheitsbehörden, was würde passieren, wenn man die Berichterstattung einstellt? Haben Sie darüber sich schon mal Gedanken gemacht? Wenn man einfach diese Terroranschläge, ja, totschweigen kann man sie ja nicht, aber wirklich nur aufs Nötigste irgendwie die Berichterstattung da begrenzt?
Ja, das ist so ein bisschen wie dieses alte Rätsel, macht ein Baum, der im Wald umfällt, ein Geräusch, wenn keiner zuhört. Und oft werden Journalisten, die viel über Terrorismus berichten, genau damit konfrontiert mit dieser Idee. Warum berichtet ihr denn darüber? Das ist doch das, was sie wollen. Ja, das ist das, was die Terroristen wollen. Es ist aber auch das, was die Öffentlichkeit möchte und wo sie einen Anspruch darauf hat. Wir können nicht, wenn in einem Nachbarland wie Frankreich, wo es hunderttausendfache persönliche Beziehungen zwischen Deutschen und Franzosen gibt, einfach nur eine nüchterne Schlagzeile auf die Webseite stellen. Terroranschlag in Paris, viele Tote, und es dabei belassen. Das wäre ja die Minimalvariante. Die Leute haben ein Interesse daran, die wollen wissen, was da passiert ist. Und zwar vollkommen zu Recht, denn wenn es in Paris möglich ist, warum soll es nicht in Berlin möglich sein? Also glaube ich, ist das keine wirkliche Option. Aber das soll nicht bedeuten, dass man sich nicht in ganz, ganz vielen Einzelfällen und noch mehr Details sehr gründlich überlegen sollte, ist wirklich alles berichtenswert, was ich berichten kann. Oder gibt es Dinge, wo der Nutzen für die Terroristen möglicherweise größer ist als der für meine Zuhörer, Zuschauer oder meine Leser?
Sie haben eben ganz explizit von schlampiger Arbeit gesprochen. Wo fängt denn diese schlampige Arbeit in diesem Kontext an?
Für mich beginnt die zum Beispiel damit, wenn man im Grunde vom Islamischen Staat vorgefertigte Interpretationen übernimmt, ohne die zu hinterfragen. Und da gibt es für mich ein Beispiel, das heraussticht. Das ist die Ermordung eines jordanischen Piloten Anfang dieses Jahres, die der IS in einem fürchterlichen Video geradezu zelebriert hat. Der Mann wurde in einen Käfig eingesperrt und bei lebendigem Leibe verbrannt. Und es war ganz klar, dass der IS damit suggerieren wollte, wir legen noch eine Schippe drauf, wir können auch noch brutaler, wir machen wirklich vor gar nichts Halt. Das war die Botschaft quasi, die in diesem Video impliziert war. Und genau in diesem Tenor haben sehr viele Medien im Westen dieses Video berichtet, darüber berichtet. Und das finde ich verstörend, denn wir wussten vom Islamischen Staat aus den Monaten zuvor, dass er schon Leute enthauptet hatte, von Dächern geschmissen hatte, gesteinigt hatte, gekreuzigt hatte. Warum ist Verbrennen schlimmer? Ich finde das ganz verkehrt, sich diesen Spin aufzwingen zu lassen. Dieses Video war nicht grausamer als die Videos davor. Und der Grund, aus dem einige Journalisten das aber trotzdem berichtet haben, ist, glaube ich, schlicht der, dass sie nicht nachgedacht haben. Und in der Sekunde sind sie dem IS auf den Leim gegangen. Und genau das gilt es unbedingt zu verhindern, wenn wir vernünftige Berichterstattung machen wollen.
Das heißt, man hätte die Propaganda bloßstellen müssen, man hätte sie entschlüsseln müssen.
Genau, und ich glaube, dass was manchmal passiert ist, dass Journalisten schon erkennen, dass es sich um Propaganda handelt, das vielleicht auch in einem Nebensatz da reinschreiben, aber dann eben stehen bleiben und das nicht weiter thematisieren, nicht ausdeuten. Warum ist das Propaganda? Welchen Zweck verfolgen die damit? Welcher Teil dieser Propaganda ist für mich trotzdem interessant und relevant? Und welchen Teil kann ich mir wegdenken? Oder bei welchem Teil ist es wichtig für mich zu wissen, dass der bei den anderen Adressaten des Islamischen Staates, nämlich den potenziellen Rekruten, verfängt? Das kann ja auch interessant sein für mich.
Ist das denn eigentlich so, dass das alles, was wir vom IS wissen, dass wir das von dem IS selbst wissen? Also vorhin, wir hatten ja schon das Beispiel mit Palmyra und den Bildern, die da übernommen wurden, dass wir das nur wissen. Aber auch sonst, was wir über den IS wissen. Ich meine, kein Journalist kann sich dort so richtig frei bewegen, kann dort recherchieren, oder?
Aber umso wichtiger, weil es so schwer geworden ist, an Informationen aus den IS-Gebieten zu kommen, umso wichtiger ist es, diese Zugänge zu finden, zu bewahren, zu schützen und zur Kenntnis zu nehmen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Es gibt in Raqqa eine Widerstandsgruppe, die heimlich operiert. Raqqa is being slaughtered silently. Das sind junge Menschen, die Nachrichten aus Raqqa herausschmuggeln, in dem Bestreben, der IS-Propaganda etwas entgegenzusetzen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige zweite Quelle. Fast die einzige, die wir überhaupt haben. Denn der IS bombardiert uns mit Bildern von gebogenen Markttischen und alle haben zu essen, alle sind ständig im Restaurant, die Karussells fahren in Raqqa, die Wasserleitungen werden repariert, die Straßen geteert. Das Kalifat ist also ein richtig toller Staat im Aufbau. So präsentiert uns das der Islamische Staat. Und wenn man die Nachrichten von Raqqa as being slaughtered silently zur Kenntnis nimmt, dann sieht man, es gibt Schlangen vor Lebensmittelgeschäften. Es gibt eine andere Wahrheit, die der IS uns vorenthält. Solche Quellen zu finden, ist ganz wichtig und die muss man gegenschneiden mit dem, was der IS uns wissen lässt. Eigentlich sind sie sogar wichtiger als das, was der IS uns wissen lässt.
Yassin Mushabash, Journalist bei der Zeit, über die Schwierigkeiten der Terrorberichterstattung. Vielen Dank für dieses Gespräch, das auch nochmal nachzuhören ist im Netz, wie auch der Rest der Sendung unter breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und dort finden Sie auch die Links zu den Songs, die wir heute spielen. Als nächstes die Band Grace aus Coventry. Ihre halligen Gitarren, die klingen so ein bisschen wie aus dem Badezimmer nebenan und erzeugen diesen typischen melancholischen Sound, der in den 80ern gerne als Wimp verunglimpft wurde, als Heulsusenmusik für spätadoleszente Jünglinge. Heutzutage wirkt das ein bisschen seltsam, da es von ziemlich überholten Konzepten des Erwachsenen- und Männlichseins ausgeht.
Thank you. Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von Vera Linz. Hallo.
Hallo.
Welche Rolle spielt das Internet bei der Radikalisierung potenzieller Terroristen des sogenannten IS? Darüber reden wir gleich nach den Medien und Meinungen.
Aber genau zu dieser Frage haben wir sich jetzt auch in den USA 4 amerikanische Drohnenpiloten zu Wort gemeldet. Ein ziemlich ungewöhnlicher Vorgang.
Würde ich sagen, ja. In einem offenen Brief an US-Präsident Obama bezeichnen sie den Drohnenkrieg der USA als ein Terroristenrekrutierungsprogramm. Die massenhafte Tötung unschuldiger Zivilisten durch Drohnen habe die Hassgefühle nur befeuert, die Gruppen wie den Islamischen Staat antrieben. Das Drohnenprogramm, das durch Obama und die Vorgängerregierung Bush aufgesetzt worden war, sahen die Piloten demnach gar als eine der verheerendsten Triebfedern des Terrorismus, vergleichbar etwa mit der menschenverachtenden Praxis im Militärgefängnis in Guantanamo. Und deshalb fordern sie Obama auf, seine Perspektive zu überdenken. Wie gesagt, ein bemerkenswerter Vorgang, denn Kritik aus den Reihen des amerikanischen Militärs ist doch höchst selten. Zumindest, dass sie nach außen dringt, geschieht nicht allzu häufig. Und die 4 Piloten vergleichen sich dabei sogar mit Personen wie Chelsea Manning, Julian Assange und Edward Snowden. Sie fürchten nämlich, dass ihre Warnung ebenso verhallt wie die Warnungen dieser 3 Whistleblower.
Ordnung in die Unübersichtlichkeit zu bringen, die durch soziale Medien im Internet hervorgerufen wird, das haben sich gleich 2 Projekte auf die Fahnen geschrieben, die am Donnerstag dieser Woche gestartet sind.
Ja, zum einen wäre da die Plattform onlinecensorship.org, initiiert von der NGO Electronic Frontier Foundation und dem Datenlabor Visualization Impact. Auf onlinecensorship.org kann jeder auch anonym Inhalte melden, die geblockt worden sind in den Netzwerken Facebook, Twitter, Flickr, Google+, Instagram und YouTube. Jedes Unternehmen hat ja seine eigenen Regeln, wie wir wissen, mit denen es Kontrolle über unsere Kommunikation ausübt. Beispiel: nackte Brüste dürfen bei Facebook nicht gezeigt werden, aber auch eine Seite der Band Coldplay zur Unterstützung der One World-Kampagne Freiheit für Palästina wurde verbannt. Also was ist eigentlich noch verboten? Das will man analysieren, und gefragt wird nach dem Kontext der geblockten Inhalte, welche Sprache wurde benutzt, welche Themen sind betroffen, und der Tech-Journalist Dan Meisinger sagt dazu Folgendes.
When so much of our communication is mediated by large technology companies and these platforms, we really do owe it to ourselves to pay close attention to what we're allowed to say and what we're not allowed to say.
Ja, da so viel Kommunikation von großen Tech-Unternehmen organisiert wird, sagt, da sind wir es uns schuldig, genau hinzuschauen, was wir sagen dürfen und was nicht.
Gestartet ist auch ein weiterer Inhalteaggregator, PIQD heißt der, PIQD, genau. Ein Kunstwort, eine Abwandlung des englischen Wortes PIQD.
Ja, und auf PIQD empfehlen rund 60 Experten Artikel oder Videos, die sie im Internet gefunden haben. Die Inhalte werden dann auf 13 Themenkanälen gebündelt und können kostenlos gelesen oder angeschaut werden. Nur wer kommentieren will, muss Mitglied werden für 3 € im Monat. Ziel von PIQD ist es, zu einer, wie es heißt, informierten Öffentlichkeit im Netz beizutragen. Man will also den Usern helfen, aus ihrer Filterbubble herauszukommen. Die Experten auf PIQD vertreten nämlich ein breites Meinungsspektrum, wie mir der Gründer Friedrich Fischer sagte.
Mit PIQD versuchen wir jetzt, es extrem einfach zu machen, eben auch andere Meinungen zu bestimmten Themen zu hören und vor allem auch sich mit Themen auf hohem Niveau zu befassen, mit denen man sonst eigentlich wenig Berührungspunkte hat.
Ja, das war Friedrich Fischer von PIQD.
Vielen Dank, Vera. Weitere Informationen zu PIQD und zu den anderen Themen auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Bereits einmal vorgestellt hatten wir, und jetzt wird es schwierig für mich, weil ich kein Französisch kann, Les Secrets Sessions.
Les Secrets. Session.
Na, Katja ist sehr viel besser in Französisch als ich. Zahlreiche Musikerinnen finden sich für einen Abend dort zusammen, bilden neue Bands für eben diesen einen Abend und haben dann 2 Stunden Zeit, um einen Song zu schreiben, der sofort danach live vor Publikum gespielt wird.
Und wir spielen den Titel, und das wird noch viel schwieriger, Ce n'est qu'un serpent. Beteiligt waren Sänger Dimonet aus Frankreich, der Kanadier Joey Robin, Haché und die belgische Band The Girl Who Cried Wolf.
Serpent autour du bois, ce n'est qu'un serpent autour, ce n'est qu'un serpent autour de toi, ce n'est qu'un serpent, ce n'est
pas moi autour de toi. Ce n'est qu'un serpent. Ce n'est qu'un serpent autour. Rampe, rampe, descends l'escalier. Rampe, rampe, la vie t'est allumée. Tiens-toi, la rampe a bougé. A bougé. Ce n'est qu'un serpent autour du bois. Ce n'est qu'un serpent autour. Ce n'est pas moi. Ce n'est qu'un serpent autour de toi. Ce n'est qu'un serpent. Rampe, rampe, descends l'escalier. La grande île t'y allume.
Nach den ersten Enthauptungsvideos des IS im Spätsommer 2014 machte ein Hashtag im Internet die Runde, nämlich der vom IS Media Blackout. Damit sollte gegen die Verbreitung von IS-Videos und Fotos demonstriert werden.
Und die Botschaft dahinter war diese: Jedes Teilen von Botschaften oder Nachrichten bringe den Terroristen des selbst ausgerufenen Kalifats eben noch nur noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit und diene letztendlich deren eigener Propagandamaschine.
Seit den Anschlägen von Paris ist nun eine Woche vergangen und der IS ist erneut das Dauerthema aller Nachrichtenkanäle und Social-Media-Netzwerke. Das ist auch dieses Mal wieder kein Zufall. Kaum eine Terrororganisation beherrscht das Spiel mit den modernen Medien so wie der Islamische Staat. Wie er das macht, hat Sami Kamis nochmals für uns zusammengefasst.
Gut 12 Stunden sind nach den Anschlägen von Paris am 13. November vergangen, bis der sogenannte Islamische Staat sein erstes Statement veröffentlicht. Eine Audionachricht, zuerst auf Französisch, dann auf Arabisch, in der er sich mit den Attacken in Paris brüstet. Hochgeladen auf Twitter verbreitet sich die Nachricht innerhalb weniger Minuten weltweit. Erst von dschihadistischen Twitter-Accounts aus, dann von Journalisten weltweit geteilt. Darin heißt es unter anderem:
Während einer gesegneten Schlacht, deren Erfolg von Allah gewährt wurde, zog eine Gruppe Gläubiger von den Soldaten des Kalifats los, um die Hauptstadt der Prostitution und des Lasters anzugreifen, Paris.
So hat sich der sogenannte IS oder Daesh zu den Anschlägen bekannt. Doch noch während die Männer in Paris mordeten, machte ein weiterer Hashtag im Netz die Runde: Verranzerte Stahl, zu Deutsch in etwa Frankreich brennt. Verwendet vor allem von IS-Unterstützern weltweit. Zu lesen waren Drohungen, Jubelbekundungen und andere Abscheulichkeiten. Dass dieser Hashtag zu den Trending Topics wurde, wundert den Terrorforscher Peter Neumann nicht. Er erklärt die Twitter-Strategie des Kalifats schon 2014 so.
Es gab eine App, die vom Islamischen Staat konzipiert wurde und die man sich herunterladen konnte, wo man sozusagen seinen eigenen Twitter-Account aufgegeben hat an den Islamischen Staat und die Botschaften des Islamischen Staats dann automatisch von diesen Tausenden von Twitter-Accounts weiter verbreitet wurden. Dadurch hat der Islamische Staat natürlich erreicht, dass die eigene Botschaft, die eigenen Bilder dann zum Teil 100.000-fach über das Internet verbreitet wurden, ohne dass man aktiv etwas dafür tun musste. Das heißt, man hat versucht, den Eindruck zu erwecken, man sei viel größer, als man eigentlich ist.
Und genau dieser Eindruck erhärtet sich auch eine Woche nach Beginn der Operation ISIS des Hacker-Kollektivs Anonymous. In ihrem Video lassen sie verlautbaren, die größte Cyberattacke in der Geschichte von Anonymous zu starten und jegliche Internetaktivität des sogenannten IS zu zerstören.
We are Anonymous. We will hunt you, take down your sites, accounts, emails, and expose you. From now on. No safe place for you online.
Aber die größten News des Al-Hayat Media Centers, der offiziellen Presseabteilung des Kalifats, konnten sie nicht verhindern. Die Veröffentlichung der aktuellen Ausgabe des The Beak Propagandamagazins am Mittwoch. The Beak, das ist eine PDF-Publikation, die auf Arabisch, Englisch, Deutsch und zahlreichen anderen Sprachen erscheint. In der aktuellen, der 12. Ausgabe wird im Vorwort das Attentat von Paris bejubelt und für den Flugzeugabsturz über dem Sinai vor rund 2 Wochen die Verantwortung übernommen. Hinzu kommen Durchhalteparolen und der ideologische Unterbau des Kalifats.
Diese Taten begründen den Mythos des Kalifats. Die Anschläge werden den Feind nicht ruhen lassen, bis der letzte Tropfen ihres Blutes vergossen ist und wir Rache für unsere Religion genommen haben.
Aber wie tritt der sogenannte Islamische Staat mit möglichen Rekruten in Kontakt? Ganz einfach, wer eines der Propagandavideos in sozialen Netzwerken teilt, wie beispielsweise dieses hier von einem Leverkusener Kämpfer,
die Mujahid-Männer sind gezogen auf das Feld,
wird angeschrieben und nach dazu gedrängt, nach Syrien zu kommen. Der sogenannte IS ist fast erschreckend medienaffin. Er nutzt Twitter wie eine Presseagentur, Facebook als Rekrutierungsmedium und das Der Big Magazin als intellektuelle Stütze des Kalifats.
Erschreckend medienaffin, auch weil über die Kommunikationskanäle des IS ja ganz klar organisatorische Ziele verfolgt werden. Darüber wollen wir jetzt mit der Wiener Nahostexpertin Petra Ramsauer sprechen, die auch das Buch Die Dschihad-Generation herausgegeben hat. Guten Tag, Frau Ramsauer.
Guten Tag.
Frau Ramsauer, Sie haben für Ihre Recherchen selbst Kommunikationskanäle des IS genutzt und sind auch mit Mitgliedern der Terrororganisation in Kontakt getreten. Wie schwer war das und auf welche Rhetorik sind Sie dann dabei gestoßen?
Nun, es ist überraschend einfach, mit ihnen in Kontakt zu treten, weil genau dazu haben sie ja diese unzähligen Kanäle aufgebaut, um zu rekrutieren und auch um ihre Ideen zu verkaufen. Es ist aber sehr, sehr offensichtlich für mich gewesen. Ich habe mich als Journalistin geoutet und ich habe mich über Twitter mit Kämpfern aus Österreich verknüpft. Das konnte ich erkennen, weil die das auch in ihrer Adresse so formuliert hatten. Die mussten dann aber immer Fragen gehen. Also das war auch in Gesprächen mit Mitarbeitern des Medienapparates, die dann desertiert sind und mit denen ich in Wien sprechen konnte, ganz klar. Hier gibt es eine sehr klare Hierarchie, sehr klares Wording. Es kann also nicht jeder einfach so losplaudern übers Internet.
Und kann man das dann erkennen, dass dieses Wording sozusagen gesetzt wird?
Doch, das kann man sehr klar erkennen. Also was mir aufgefallen ist, sobald ich mit ihnen gesprochen habe über die Frage, was denn tatsächlich hier so viel interessanter sei, in Raqqa zu leben als in Wien, Das waren Jugendliche mit Fluchthintergrund, ich sage jetzt bewusst nicht Migrationshintergrund, das waren, deren Eltern sind aus Bürgerkriegsgebieten im Kaukasus geflohen und die fanden in Wien politisches Asyl. Und ich habe da auch mit den Eltern gesprochen, die meinten, dass sie hätten alles für ihre Kinder getan. Das habe ich dann die Kinder gefragt, die in Raqqa waren, könnt ihr das euren Eltern antun? Und nach einiger Plauderei kam ich dann auf einen harten Kern von Narrativ. Das ist der wahre islamische Staat und jeder Muslim muss hier wohnen, Punkt, Strich, aus. Ganz deutlich wird da auch, ich nenne das immer den sektenartigen Charakter des IS. Also wir haben es ja damit mit einer sehr vielfältigen Gruppe zu tun. Und dieser sektenartige Charakter wird für mich deutlich, dass sich die Anhänger da nicht mehr auf Diskussionen einlassen, alles als Lügenpropaganda abstempeln und sich ohne irgendwelche zusätzlichen Bemerkungen auf die Punkte festlegen, die vorgegeben sind.
Wie funktioniert denn das konkret online? Wo docken die IS-Leute in sozialen Netzwerken an? Haben die eigene Netzwerke oder entwickeln die online ihre eigene Bildersprache?
Ich habe das Gefühl gehabt, dass hier ein Gegenimperium aufgebaut wurde. Und darum geht es ja, dass die Anhänger des IS das Gefühl haben, wir leben in einer Gegenwelt, aus deren Sicht in der richtigen Welt. Sie haben sie in dem Beitrag auch schon schön formuliert oder aufgezeigt, wie eigentlich in der Welt des IS Paris wahrgenommen wurde. Hier gibt es ganz verschiedene, viele Medien. Also dieses Medienimperium besteht aus Dutzenden von einzelnen Armen. Und dazu zählt auch ein Vernetzungssystem, das ähnlich funktioniert wie Facebook und wo man untereinander Nachrichten austauscht und wo man sich befreundet. Das ist sehr schwierig zu infiltrieren von außen. Aber es ist auch so, dass sehr viele Rekruter dann auch Rekrutierer werden. Die sind dazu angehalten, Freunde zu kontaktieren, die noch in Europa leben, mit denen in Kontakt zu treten. Und gleichzeitig gibt es auch Möglichkeiten für den IS, die eigentlich den Methoden von modernen Unternehmen ähneln. Also es werden Cookies gesetzt, es werden IP-Adressen ausspioniert und man versucht, so viele Daten wie möglich zu bekommen, um dann im Chat hier einen persönlichen Kontakt herzustellen und in zweiter Linie dann zu rekrutieren.
Sie haben ja eben schon gesagt, es gibt da so Narrative, die sind klar zu erkennen. Wie sieht denn insgesamt diese Sprache aus, die da verwendet wird? Also die muss ja angepasst werden, je nachdem, an wen man sich da wendet. Was ist das für ein Ton, der da vorherrscht?
Das sind ganz exakte Töne, die in der Jugendkultur vorkommen. Mhm. Das sind Kürzel, wie wir sie kennen. Oh my God, etc., etc. Also das ist ein Slang, der eigentlich sehr rasch mit klassischen Kommunikationen über SMS, WhatsApp oder sonst wie von ganz normalen Jugendlichen eigentlich schwer zu unterscheiden ist. Und was ihnen auch sehr, sehr gut gelingt, leider, ich tue mir da immer schwer, das zu loben, aber das kann man nicht anders formulieren, ist das Hashtag umzudrehen. Das heißt, in dem Moment, es war ganz deutlich zu merken, bei den Attentaten in Sousse, wo es ja dann vom tunesischen Tourismusbüro Visit Tunisia Next Summer gab, das wurde sofort in einen Hashtag wie Come to Tunisia Next Summer umgedreht. Und da, indem man sich an diese Hashtags anhängt und mit diesen Jugendsprachenkürzel agiert, ist es gerade für Jugendliche, die jetzt ganz früh in der Radikalisierung sind, eigentlich sehr schwer zu unterscheiden, ob das notwendigerweise etwas Böses ist. Und das ist ja eigentlich das Ziel jetzt, Content genauso wie Form und Darstellung. Das Ziel ist es, dass das professionell wirkt, dass das so wirkt, als wäre das etwas aus dem Westen. Das reicht von Hollywood-tauglichen Inszenierungen dieser Propagandafilme bis hin zu dem Dabiq-Magazin, von dem gerade in dem Beitrag die Rede war. Dieses Magazin ist zwar ein PDF, sieht aber exakt so aus wie ein hochqualitatives Magazin, das Sie in Deutschland finden könnten.
Aber dann würden Sie sagen, es gibt auf verschiedenen Ebenen verschiedene Sprachen. Also am Anfang der Rekrutierung ist das so jugendlich und so ein bisschen beiläufig und das wird dann aber professioneller oder eben klarer definiert und sprachlich irgendwie fester strukturiert, je tiefer man da eindringt. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, die Sprachmelodie sozusagen oder das Wording bleibt gleich. Aber die Rekrutierer, und das ist jetzt eigentlich ganz egal, ob die über Chats dann diese Jugendlichen versuchen zu penetrieren oder irgendwo im Hinterhof in einer Moschee ansprechen. Diese Rekrutierer haben ganz klare Handbücher bis hin zu Stundenplänen, an die sie sich halten, wenn sie rekrutieren. Und hier ist festgelegt, in der ersten Woche, darf kein politisches Wort fallen. Da geht es um persönliche Beziehung aufbauen. Da geht es darum, herauszufinden, was braucht dieser Jugendliche. Das wird angeboten. Und da eignet sich ja das Internet deshalb gerade so gut, weil das für Jugendliche, die sich aus irgendeiner Form ausgeschlossen fühlen, viel zu Hause sind, das sind auch Mädchen jetzt im pubertierenden Alter oft, die brauchen Ansprechpersonen und die finden sie dann plötzlich. Und wenn da jetzt in der ersten Woche der Rekrutierung im jugendlichen Slang hauptsächlich auf Feelgood und auf Wohlfühlfaktor Wert gelegt wird, öffnet sich der Jugendliche, gibt zu erkennen, wo der Schuh sozusagen drückt, wo man ihm andocken könnte. Und da steht in dem Handbuch drinnen, jeder hat so eine Pforte, wo wir eindringen können. Und erst in der zweiten Woche wird über die Vorzüge des Dschihads gepredigt. Hier ist die Jugendsprache schon reduziert. Hier geht es dann um klares Wording des Dschihadismus, dieser Ideologie. Und da wird mehr und mehr aus dem schon bekannten Gefühl der Unzufriedenheit, das man vorher recherchiert hat, hier die Lösungsmethode Dschihad aufgebaut oder die Lösungsmethode, in den islamischen Staat zu gehen. Und in einer dritten Stufe geht es dann ganz konkret um, wie komme ich dahin? Da gibt es dann auch wieder übers Internet ganz klare Handlungsanleitungen, die kann man sich dann runterladen, wird dann hin verlinkt, wie komme ich dahin, was mache ich mit meinen Eltern, wie finde ich dann einen sicheren Weg? Und da gibt es sogar einen 24-Stunden-Helpdesk, die das online zur Verfügung stellen über Chats, wo man sich in allen Lebensfragen, wo man gerade in der Rekrutierung steht, sich an die wenden kann.
Würden Sie sagen, das Internet ist das wichtigste Instrument des IS?
Die Washington Post hat gestern einen Artikel veröffentlicht, den halte ich für bahnbrechend. Hier sprechen 6 ehemalige Propagandamitglieder an höchster Stufe über ihre Arbeit. Die wurden im marokkanischen Gefängnis interviewt nach ihrer Verhaftung und Rückkehr. Und die sagten einen Satz, den halte ich für ganz, ganz wichtig. Unsere Medienleute sind wichtiger als die Kämpfer. Die kriegen 7-mal so viel Geld, die fahren schnellere Autos in Raqqa, die haben die besten Häuser. Für ihn, also das Cyberkalifat, das sie auch so inszenieren im Internet über Websites. Dieses Cyberkalifat ist eigentlich die Speerspitze des Islamischen Staates momentan.
Mit Petra Ramsauerner, Ostexpertin und Autorin des Buches Die Dschihad-Generation, sprachen wir über die Sprache und die Rekrutierungsmechanismen in den digitalen Netzwerken des IS. Vielen Dank, Frau Ramsauer, für das Gespräch.
Ich sage herzlichen Dank.
Der 23-jährige Neuseeländer Ben Cui alias Durban from Far arbeitet hauptberuflich als Webdesigner, ist aber auch leidenschaftlicher Sammler von, wie er es selbst nennt, obskuren Soundtracks. Die dienen ihm oft auch als Inspiration für seine Musik. Das von Cello oder Klavier getragene Instrumentalstück Our Forest kommt einem dann auch gar nicht mehr so obskur, sondern im Gegenteil eher harmonisch und eingängig vor.
Mm-hmm.
Terroranschlag, der in unmittelbarer Nähe passiert, der verändert den Blick natürlich auf die Welt. Das Thema bestimmt nicht nur Nachrichten und soziale Netzwerke, es berührt auch Bereiche, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben.
So hat sich zum Beispiel die ARD entschlossen, einen Tatort mit Till Schweiger zu verschieben, weil es darin um Terrorismus ging. Wir standen hier in der Breitbandredaktion auch vor der Frage, sollen wir das bringen?
Das ist in diesem Fall das Computerspiel Fallout 4, in erster Linie ein Shooter. Zwar sind die Debatten um die allgemeine Verteufelung von Killerspielen abgeklungen, aber vielleicht könnte eine Rezension an dieser Stelle trotzdem irgendwie irritieren. Vielleicht.
Wir haben uns trotzdem dafür entschieden, denn wir möchten uns vom Terror nicht vorschreiben lassen, welche kulturellen Produkte wir vorstellen. Markus Richter mit einem Ausflug in eine postatomare Apokalypse.
Ah, guten Morgen, Ma'am. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht.
Herzlich willkommen in einer fiktiven USA, in der das Atommärchen der 60er Jahre wahr geworden ist. Es gibt Roboter, die sich um den Haushalt kümmern, Straßenkreuzer, die wie Cadillacs aussehen, aber mit Fusionsreaktoren angetrieben werden und Haustürvertreterbesuche, auch wenn die nicht nur Staubsauger anbieten.
Voltec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker, Volts genannt.
Diesen Atomschutzbunker haben wir auch bitter nötig, denn nicht nur das Atommärchen, auch der dazugehörige Albtraum werden wahr.
Gefolgt von Blitzen, Explosionsgeräusche, wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein.
Oh mein Gott!
Die amerikanische Vorstadt-Idylle wird von einer Atomexplosion hinweggefegt. Wir flüchten mit unserer Familie in den Bunker. Der ist aber nicht aufs Überleben ausgelegt, sondern ein wissenschaftliches Experiment. Und wir, die Versuchskaninchen.
Komm schon. Oh Gott.
Wir werden eingefroren und erwachen erst 200 Jahre später. Und mit dieser kurzen Einführungsszene zeigen die Macher von Fallout 4, dass sie vielleicht doch mehr wollten, als nur einen weiteren Teil der Fallout-Reihe präsentieren. Der letzte Teil begann nämlich in einem ähnlichen Bunker, in dem Menschen nach dem Atomkrieg tatsächlich für viele Jahre leben mussten. Durch die Änderung der Szenerie ist ein seltenes Kunststück gelungen. Die Erwartungen der Fans werden erfüllt, sie werden aber gleichzeitig überrascht. Der Ausgang ist derselbe. Das eigentliche Spiel beginnt in einer postatomaren apokalyptischen Welt.
Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche und danke, dass Sie sich für Voltec entschieden haben.
Du bist es wirklich!
Cotsworth, du bist noch da. Also könnten andere auch noch am Leben sein.
Ja, sind sie, aber unglücklicherweise ist uns der größere Teil nicht freundlich gesonnen. Durch verfallene Städte patrouillieren grünhäutige, 2 Meter große Supermutanten. An verseuchten Flüssen lauern verstrahlte Riesenkrebse. In verfallenen Supermärkten treiben sich radioaktive Ghule herum und unter Überresten einst stolzer Highways und auch sonst überall immer wieder auch böse Menschen. Der Tod lauert an jeder Ecke und schnell wird klar, ein paar Sachen sind eben doch wie immer.
Ziel einfach auf die Bösen und lass sie im Kugelhagel sterben.
Ja, Fallout 4 ist ein Shooter. Die eigentliche Spielmechanik ist, möglichst viele Gegner töten, um so an Erfahrungspunkte und Gegenstände zu kommen. Dabei wird nicht zimperlich vorgegangen, das Ganze wirkt wie eine absurd komische Übertreibung, so wie in manchen Horror-Splatter-Filmen. Viel zu selten lassen sich Konflikte komplett umgehen oder durch Verhandlungen lösen. Und auch die Nebenbeschäftigungen wie der Aufbau eigener Siedlungen oder das Sammeln und Verarbeiten von Rohstoffen können nicht darüber hinwegtäuschen. Das zentrale Element ist die postapokalyptische Gewalt. Wer sich damit aber abfindet und auch die äußerst schwache Hauptgeschichte einer Kindesentführung einfach als Rahmen annimmt, kann eine Welt erforschen, die uns immer wieder mit schön erzählten Geschichten belohnt.
Wer sind diese Leute?
Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einem Neuanfang.
Dabei bietet Fallout viel Interpretationsspielraum. Da sind zum Beispiel die Minutemen, eine Vereinigung bewaffneter Bürger, die neue Siedlungen aufbauen und mit Waffengewalt gegen Banditen verteidigen. Sind diese Minutemen eine Metapher auf die Aufopferung für humanistische Ideale? Oder eine versteckte Werbung für das Recht, Waffen zu tragen, weil nur so die Zivilisation gerettet werden kann?
Sünd. Bedeutet das nicht so viel wie Roboter?
Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeburten, die die Menschheit verbessern sollen.
Ist die Geschichte der menschenähnlichen Synthroboter eine Auseinandersetzung mit Technologiefeindlichkeit und der sogenannten Singularität, dem Zeitpunkt, wenn Software ein eigenes Bewusstsein entwickelt? Oder eine Fabel über unsere Angst vor dem, was uns ähnlich, aber doch fremd ist? Oder nur ein billiger Vorwand für Kanonenfutter?
Also, dieser Radiosender hier, wir haben keine echten Einnahmen und es gibt Also es gibt da Leute, die mir helfen, auf Sendung zu bleiben.
Und gerade wir müssen an dieser Stelle natürlich darauf hinweisen, dass Radiosender eine sehr wichtige Rolle in der Fallout-Welt spielen, Medienfinanzierungskrise inbegriffen. Sie sind Begleiter, Informationsmedium und der Anfang vieler neuer Geschichten.
Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers.
Und so schwankt Fallout 4 zwischen langen, stumpfen Shooter-Einlagen und den spannenden Geschichten hin und her. Wer hier die Zeit und Geduld mitbringt, die Spielmechanik zu überstehen, wird mit gut erzählten Fabeln über Gier, Krieg, Wahnsinn und die Abgründe des Menschseins belohnt.
Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft.
Danke nochmal.
Markus Richter war das über Fallout 4, die neueste Folge des postapokalyptischen Rollenspiels.
Hier folgen gleich die Nachrichten und das Theatermagazin Rang 1. Und da geht es unter anderem auch um die Nachwirkungen des Pariser Terroranschlags oder der Anschläge. Und zwar auf die Theaterszene vor Ort. Das war Breitband, heute mit Katja Bigalke.
Und mit Martin Böttcher. Und wir verabschieden uns mit einem Song von Gundam. Der heißt Magnetic Rose. Und in ihm treffen Geknister und Streicher auf stolpernde Beats. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Thank you.